Vertrauen, Verantwortung, Verfassung. Wie viel Staat verträgt die Wirtschaft? Herzlich willkommen bei Kanzler, unserem Podcast zur Transformation im Staatswesen. Mein Name ist wie immer Nils Brechbühler und an meiner Seite der allseits geschätzte Flaschendreher, Zyniker, Drummer.
Flaschendreher war ich schon mal.
Vielleicht, oder?
Ja,
Spotify-Enthusiast,
ja, ja,
Fritz-Cola-Trinker, ja. Apple-AirPods-Hörer, Dan Bauer. Dan, ich grüße dich.
Da ist er, danke. Danke, Nils.
Buongiorno. Komm, das hast du vermisst, oder? Du hast dich doch vermisst.
Ich habe das wirklich vermisst. Ja, ich habe vor allem die alten Folgen noch mal produziert, die jetzt noch anstanden. Und ich genieße das immer, auch das Intro. Ich finde das toll.
Ich mag das auch, ja. Das geht jetzt auch nochmal raus an den falschen Kanzler. Friedrich, du bist gerne eingeladen, Claim und Slogan, den du dir einfach unter die Nägel gerissen hast, hier auch mal zum Leben zu erwecken. Wir sind nämlich die echten Kanzler.
Wir sind die echten Kanzler, ja. Und um alle abzuholen, die zuhören und nicht wissen, um was es geht, Friedrich Merz hat sich doch tatsächlich erlaubt, einfach unseren Begriff des Kanzler mit Doppel-N zu nehmen und zu sagen, Deutschland braucht einen Kanzler. Darauf haben wir natürlich geantwortet, Friedrich, kein Problem. Also du darfst das gerne nehmen, hättest ja vorher auch fragen können, aber mach gerne. So, ne? Und Nils auch, ne? Ja, herzliche Einladung, Friedrich. Sag doch mal was in unserem Podcast. So, hab doch mal die Eier und steh hier und sag, wie wir das Land transformieren, mein Freund. So, nicht wahr? So.
Genau, also nicht immer nur von der SPD abkochen lassen, sondern auch mal von uns.
So.
Genau. Ja, passt fast zum heutigen Thema. Lieber Dan, ich habe wieder mal eine sehr spannende Initiative gefunden, wo sich Rang und namhafte Menschen damit auseinandergesetzt haben, wie mache ich unseren Staat wieder handlungsfähig? Weil ich glaube, mittlerweile haben wahrscheinlich auch die Letzten erkannt, dass wir gar nicht mehr so sehr bei der Digitalisierung hinterherhingen, sondern eigentlich beim Alltäglichen. Also, dass in Berlin man schon keine Termine mehr bei den entsprechenden Behörden mehr bekommt, hat sich ja fast schon eingebürgert. Aber dass jetzt an der Stelle auch weitere Behörden Alarm schlagen, nicht nur beim Thema Unterbringung von Flüchtlingen oder bei der Aufrechterhaltung der Infrastruktur, sondern generell bei eigentlich der Handlungsfähigkeit von allen, gibt natürlich viele Menschen Ängste und Sorge. Und dafür haben vier spannende Menschen reagiert, nämlich in einem Bericht, welches heißt Initiative für einen handlungsfähigen Staat, von der Heinz- und Heide-Dürr-Stiftung sowie der gemeinnützigen Hertie-Stiftung. Und dahinter stecken vier bekannte Persönlichkeiten. Ich weiß nicht, ob du sie noch kennst. Nämlich die Julia Jäger, Verlegerin, Managerin. Der Andreas Voskuhle, ehemaliger Präsident des Bundesverfassungsgerichts, wenn ich mich richtig erinnere. Per Steinbrück, unter alter Finanzminister. Und Thomas de Maizière, unser Innenminister. Ich weiß nicht, ob du dich noch an ihn erinnern kannst, der irgendwann den Satz geprägt hat. Diese Antwort würde die Öffentlichkeit verunsichern.
Ja, schöne Antwort, ja, klasse. Ja.
Ich weiß jetzt nicht, ob die Initiative auch die Öffentlichkeit verunsichern würde. Wir gehen trotzdem rein und ich habe sie mir mal durchgelesen. Es sind knapp 86 kurze Seiten, aber ich muss sagen, mit einem Detaillierungsgrad und auch mit einem Pragmatismus ausgestattet, der seinesgleichen sucht. Und ich kann wirklich nur dafür werben, dass er jetzt auch in den aktuellen Diskussionen rund um das Thema eines Digitalministeriums beziehungsweise auch des Bürokratieabbaus, ich weiß nicht, ob du es mitbekommen hast, aber unser geschätzter Kollege Herr Amthor soll ja auch im Bereich Bürokratieabbau einen federführenden Posten übernehmen. Ja. Ich wünsche ihm dabei viel Glück. Er könnte auf jeden Fall dieses Papier an der Stelle als Grundlage nehmen. Worum geht es in dem Papier? In dem Papier geht es, um kurz zusammengefasst, darum, dass unser Staat am Limit ist, dass Bildungswirrwarr herrscht, dass der Katastrophenschutz nicht funktioniert, dass einfach ein extremer Reformdruck herrscht. Und jetzt unabhängig davon, was es mit der Digitalisierung und Transformation eingeht, sondern so die grundlegenden Elemente. Und ich habe mir mal drei rausgepackt, lieber Dan, da würde mir auch einfach mal so ein bisschen deine Einschätzung würde mich interessieren aus deiner Perspektive. Und der erste Bereich, den ich mir rausgesucht habe, war, wenn die Verwaltung Vertrauen schenken soll, ist die Wirtschaft bereit, Verantwortung zu übernehmen? Ist das eine Überleitung? Oder? Oh. Der Hammer, oder?
Oh.
Also, es geht darum, was die Initiative auch ganz klar sagt, ist, die Verwaltung kontrolliert zu sehr und gibt zu wenig Vertrauen, also zu wenig Selbstvertrauen. Und das bringt mich so an den Punkt, ich sag's jetzt ganz frei raus, Dan, aus deiner Sicht, wo endet Compliance und wo beginnt für dich Eigenverantwortung? Wenn du das vielleicht jetzt auch mal so an deinem Alltag darlegst, ja, du hast ja auch mit vielen Unternehmern und Unternehmerinnen zu tun.
Sehr, sehr spannende Frage. Lass uns auch gleich auf die Definition dann nochmal zurückkommen.
Gerne.
Vorher hätte ich gern einen Schritt, weil mir fällt auf, dass sich eine Haltung eher problematisch erweist, nämlich die Haltung, dass Unternehmerinnen und Unternehmer grundsätzlich das Problem sind und nicht die Lösung des Problems.
Schönes Beispiel. Ja.
Und das siehst du im, also ein wundervolles Beispiel dafür ist das Lieferketten-Sorgfaltspflichtengesetz, das ja schon mit seiner Haltung ankommt, derjenige, der produziert, ist falsch. Und wir müssen alles dafür tun, dass er richtig bleibt. So, das ist egal, wo du hinschaust. Ich versuche gerade wirklich krampfhaft für zwei Organisationen, die ich gegründet habe, eine Gemeinnützigkeit durchzubringen. Das kannst du dir gar nicht vorstellen, was wir uns anhören müssen, was für Unmenschen wir sind und wie wir den Staat verarschen und betrügen wollen. Das kannst du dir überhaupt nicht. Also, die haben überhaupt nicht verstanden, hey, guck doch mal irgendwie auf das gesamte Bild, was wir so machen. So, wir meinen das hier ernst, wir wollen das vorantreiben. Ja, sorry, aber ihr macht ja Wirtschaftsbetrieb. So, die Aussagen sind, wenn wir eine Kommunen voranbringen wollen, dann bedeutet das ja, dass die mehr Geld verdienen und deswegen kann das nicht gemeinnützig sein, weil dann verdienen die ja mehr Geld.
Was ja per se erstmal nichts Schlimmes ist.
Erstens, dass per se nichts Schlimmes ist, aber zweitens, was willst du jetzt von mir? Aber ich als Unternehmer quasi, weil ich schon Unternehmen habe, kann ja was Gemeinnütziges gar nicht gründen, weil das kann ich ja gar nicht so meinen. So, ein Unternehmer in Deutschland ist meine persönliche Wahrnehmung, ist grundsätzlich der Arsch und der, den man vor der Welt fernhalten muss, damit man die Welt vor dem Unternehmer beschützen muss. Das ist so die Haltung, die ich wahrnehme.
Ja,
da bin ich nicht der Einzige. Ne, du bist da auch dabei.
Ja, natürlich.
Und das ist ein riesengroßes Problem. Es geht nicht darum, dass der Mittelstand nicht in der Lage wäre, Verantwortung zu übernehmen. Ganz im Gegenteil, die haben genug Verantwortung. Die haben jeden Tag ihre Mitarbeitenden und so weiter. Das muss ja alles übernommen und alles geregelt werden, dass das alles, also daran scheitert es nicht. Es scheitert daran, dass der Staat gar kein Vertrauen in die Wirtschaft hat. Nicht mal so ein Funken. Und das auch nicht signalisiert. Sondern mit jedem Einzelnen, was weiter reguliert wird, wird weiter in dieses Feuer gegossen, von wegen, als Unternehmer, sorry, da bist du grundsätzlich ein Schwein. Und da müssen wir dich natürlich schon auch ein bisschen regeln, dass du ne, nicht zu weit
jetzt eingreifst. Ich bin ganz bei dir. Jetzt gibt es ja auch immer unsere vierte Staatsgewalt, nämlich die Medien, die ich, wenn du so willst, zumindest zum erweiterten Kreis der Verwaltung hinzuzähle, weil sie eben beitragsfinanziert sind und eben nicht darauf angewiesen sind, selber oder auch gar nicht ihre Gewinne erwirtschaften dürfen. Jetzt habe ich am letzten Montag, glaube ich, auch eine Sendung gesehen, ich glaube Hart, aber fair, wo eine bayerische Familienunternehmerin auch versucht hat, diese Standpunkte, so wie du sie jetzt gerade auch dargestellt hast, auch nochmal zu erläutern. Und was mich wirklich in dem Fall schockiert hat, war, dass auch das gesamte Publikum eigentlich nur applaudiert hat, wenn Aussagen kamen wie die bösen Milliardäre mit ihren Milliarden in ihrem Privatvermögen sollen enger zur Kasse gebeten werden. Ja. Und da frage ich dich auch wirklich ganz, ganz persönlich in deinem Umfeld. Ich empfinde es so, dass die meisten Menschen denken, dass Milliardäre in unserem Land dieses Geld auf ihrem Tagesgeldkonto hätten. Ich verstehe das nicht.
Ich kenne keinen. Also ich kenne viele Millionäre und ich kenne ein paar Milliardäre. Von denen hat keiner Geld auf dem Konto rumliegen.
Nee.
Keiner. Warum auch? Weil wer Geld verstanden hat, hat das nicht. Das sind Vermögenswerte. Die stecken halt in deiner Firma. Weil dann die Firma irgendwie was wert ist. Und wenn die an der Aktie ist, dann ist sie halt mehr wert. Dann ist die das aber. Das ist ja nicht liquide. So, was willst du denn, also wenn du dir das mal vorstellst, jemand, der 500.000 Euro im Jahr verdient, der zahlt Schweine viel Steuer. So verdienen viele Menschen überhaupt nicht im Jahr, was die an Steuern zahlen. Da sollen die dann noch mehr drauf, weil die haben es ja.
Ja.
Ja, die haben ja auch was dafür getan. Ist ja nicht so, ne?
Ich glaube, wir sind da absolut auf einer Wellenlänge. Aber wenn ich so, wenn ich dann mal versuche, in diesen Kern durchzudrängen, warum sind wir aktuell auch an einem Punkt angelangt, in dem der Unternehmer, der sowieso ja, müssen wir uns nichts vormachen, seit 3 Jahren gegängelt wird, der unter einer Energiekrise leidet, der unter den höchsten Abgaben leidet. Ich habe gerade auch noch mal eine schöne Grafik gesehen. Wir haben in Deutschland die höchsten, europaweit die höchsten Unternehmenssteuern mit der Körperschafts- und Gewerbesteuer, ungefähr bei 30%. In Summe sind wir Spitzenreiter. Wir leiden unter einem der höchsten bürokratischen Auflagen. Du hast gerade ein paar Beispiele genannt. Warum sind dann diese Menschen und diese Klientel, die auch für Arbeitsplätze sorgen, trotzdem immer noch so negativ? Ich verstehe es nicht.
Ich glaube, das hat einen historischen Hintergrund. Schau dir mal Christmas Carol an. Wie alt ist dieses Märchen?
Ja.
Ja, und der Bösewicht ist was? Ein Unternehmer, ein Reicher. Mhm. So, das ist immer der Böse. Schaust du dir den Tatort an, wirst du feststellen, dass über 70% der Täter Unternehmer sind. So, das ist ein Bild, das man prägt. Und an der Stelle, wo wir heute sind, kann man sich überlegen, ob das noch schlau ist, dieses Bild zu prägen, weil ich kenne wahnsinnig viele Unternehmer, die sind bereits nicht mehr in Deutschland. So, die überlegen nicht, sondern die sind es nicht mehr. Ich habe gerade heute vor 2 Stunden ein Gespräch mit einem geführt, der gesagt hat, hätte ich hier gerade keine Familie, ich wäre schon lang weg.
Dem schließe ich mich persönlich an. So, sage ich dir ehrlich.
Ich bin noch an dem Punkt, ich sage, ich habe noch Bock, das Land voranzubringen, muss dir aber sagen, diese Motivation schwindet. So, und ich habe keinen Bock mehr, mich mit Leuten zu unterhalten, die mir vorwerfen, ich würde irgendwie Dinge mauscheln oder irgendwas hinterm Berg halten oder also wofür reiße ich mir denn so den Arsch auf, wenn ich dann eigentlich nur diesen Wind bekomme und niemand, der sagt, hey, geil, danke, dass du es machst.
Das passt ganz gut zu dem zweiten Punkt, der auch in der Initiative aufgenommen wird, nämlich, dass auch dort dargestellt wird, dass vor allem wirtschaftsrelevante Inhalte in den Bildungsstandards, also in den Bildungssystemen vor allem der Länder, natürlich der Länder, viel zu wenig auftauchen. Wie ist da deine Meinung zu? Siehst du das genauso?
Dass die was Bildungs auftaucht? Nochmal.
Dass die wirtschaftsrelevanten Inhalte viel zu wenig im Schul- und Studiumunterricht auftauchen. Damit eben genau das, was wir gerade besprochen haben, weil ich muss dir auch ganz ehrlich sagen, ich glaube, jeder, der auch nur vernünftig halbwegs wirtschaftlich denken kann, und ich habe ja beide Seiten gesehen. Ich habe ja sowohl die Verwaltung als auch die Wirtschaft gesehen. Und ich musste mir das auch erstmal nach meinem Studium gefühlt aneignen, was es heißt, Kapital in einer Wirtschaftsstruktur zu verstehen. Dass es eben nicht heißt, dass ich das auf dem Tagesgeld habe, sondern dass das in der Firma ist, arbeitet, aber auch für Investitionen sorgt und Leute ernährt. Und ich glaube,
absolut. Das ist dieses Bildungsproblem ist ein riesengroßes. Deswegen hast du auch Leute. Ich habe letztens jemanden gehört, der hat, der ist tatsächlich gefragt worden, warum er Gewinn hat. Und dann sagt er, ja, wie soll denn meine Firma überleben, wenn ich keinen Gewinn hat? Dann sagt er, aber die Firma überlebt ja, wenn sie die Kosten tragen können. Dann sagt er, nein, meine Firma kann überleben, weil ich Gewinn mache. So. Wie soll ich denn Dinge ausgleichen? Wie soll ich denn sowas wie Recruiting bezahlen? Und das, wenn das gar nicht da ist, das Geld, wie soll ich das denn machen? Ja, also wir würden den Auftrag mit Ihnen jetzt machen, aber nur dann, wenn Sie auf den Gewinn verzichten. So, der ist ja so felsenfest dieser Überzeugung, dass das eine schlaue Idee ist. So, der kann gar keine Bildung haben. Also ich würde das als nicht Unternehmertum, aber so einen wirtschaftlichen Aspekt absolut als Pflichtfach machen und nicht damit man Unternehmertum versteht, sondern ganz ehrlich, wer versteht denn Finanzen? Der nicht im Unternehmertum ist, versteht denn Finanzen normal? So wie geht Anlage, Geldanlage, wie baue ich mir ein Portfolio auf, wie mache ich meine Steuern, wie gehe ich mit Haushalt um? Die meisten Leute, die am 1. des Monats Geld bekommen, sind am 15. pleite. So, das kann ja kein Zustand sein.
Dazu 2 Beispiele. Ich weiß nicht, ob ihr es mitbekommen habt oder gehört habt. Es gab ja letztens eine schöne Sendung, wo auch Bodo Ramelow so zu seinem Zeichen Ministerpräsident in Thüringen? Ist er da noch? Nee. Bodo Ramelow, weiß man kennt ihn.
Also ja, weiß ich auch nicht, ob er
ihn kennt. Man kennt ihn. Der Typ, nee, der ist ja gar nicht mehr Ministerpräsident. Der ist doch jetzt, ist auch gar, der voriger Ministerpräsident. Ja. Er hat ja die Aussage geprägt, er ist Kaufmann, aber das Sondervermögen, das jetzt aufgenommen wird, das wären ja keine Schulden. So, das war ja seine Originalaussage, wo er auch ziemlich Kritik für geäußert
hat. Interessant, was ist das dann? Das ist
ja, wie wenn genau, man, das, wenn man, das war genau man, nämlich auch die Rückfrage auch von
dem hiesigen Journalisten. Wenn man insolvent ist, dann hat man ja nur gerade kein Geld. Habe ich auch schon mal von jemandem gehört.
Oder das Geld ist ja woanders.
Ne? Ja, ist ja woanders, ja, schlau. Ja, ja, klasse.
So, und ich glaube, da, also ich weiß nicht, wie es dir geht, aber es passt, glaube ich, auch ganz gut zu dieser Initiative. Man hat ja im Staatswesen eine Budgetierung und man darf natürlich nicht, vielleicht ist das ja vielleicht doch das Beispiel, was du vorhin gesagt hast, man darf natürlich keine Gewinne machen, sondern muss es ausgleichen, aber trotzdem, und das kritisiert die Initiative natürlich auch, gibt es nicht wirklich den Impuls, auch aktuell nicht, an dem Ausgabenproblem zu arbeiten, sondern nur an den Einnahmenproblemen über halt subventionierte Schulden. Und Dan, ich weiß nicht, wie es dir geht, aber ich habe das Gefühl, das geht nicht auf Dauer gut. Wie siehst du das?
Ja, erstens geht das nicht auf Dauer gut und zweitens, da halte ich meine Fahne, die ich die ganze Zeit schon schwenke, oben. Wenn wir was nicht brauchen, ist es mehr Geld. Wir brauchen effizienter Arbeiten. Wir brauchen sinnvolleren Einsatz des Geldes. Aber wir brauchen eine bessere Allokation, aber nicht mehr davon. Das siehst du im Mittelstand. Schaust du dir das im Mittelstand an? Ich habe ein Projekt, da sparen wir dem Mittelstand 200 Milliarden Euro pro Jahr, weil wir dort Prozesse optimieren, die administrativ sind. Das ist keine Rocket Science. Das ist jetzt nicht so, dass, ne, du weißt, wovon ich rede. Das ist jetzt nicht so ein Ding. Aber trotzdem sind das Kosten, die müssen ja irgendwo herkommen, wenn die bezahlt werden. Die kann man einfach einsparen und es ist nicht eine große Hürde oder ein großer Aufwand, das zu tun, sondern man kann das relativ schnell und simpel machen. Man muss es halt tun. Und genauso haben wir im Staatswesen exakt das Gleiche. Da brauchen wir nicht mehr. Wir brauchen auch bitte nicht nochmal das nächste Bundesministerium oder sonst irgendwas, wo dann nochmal 1000 Leute drin arbeiten, damit dort dann wieder verwaltet werden, was verwaltet werden müsste. Das ist einfach nicht notwendig so.
Ich bin ja unter dem Aspekt gespannt. Carsten Lindemann, seines Zeichens ja Generalsekretär, glaube ich, der CDU, ist, glaube ich, ja sein aktuelles Amt, hat ja gefordert, dass 20% der Stellen in den Bundesministerien eingespart werden. Was ich auf der einen Seite, glaube ich, gut und begrüßt wird, was mich aber dann wieder wahnsinnig stört, ist, wenn mal so ein, man kann ja fast schon sagen, disruptiver Vorschlag kommt, dann wird das Ganze wieder abgekapselt mit der Begründung, dann werden die Stellen ja ersetzt durch McKinsey-Berater. War eine Originalaussage dazu. Und ich habe das Gefühl, wir sind aktuell in so einem Kosmos gefangen, wo jeder kleine Vorschlag so zugrunde gerichtet wird, nur um das System, wie es jetzt ist, künstlich am Leben zu halten.
Ja. Ich verstehe das nicht. Willst du einen Begriff dazu haben?
Ja, gerne.
Komm, ich drop den mal. Ich schreibe gerade ein Buch.
Gerne.
Und in diesem Buch erkläre ich, wie die neue Wirtschaft funktionieren kann.
Ja.
Und in diesem habe ich den Begriff der Stillstandselite.
Oh, schön.
Danke.
Ganz schön, ja.
Und diese Menschen sind die Stillstandselite und vor der müssen wir uns wirklich in Acht nehmen, weil das sind hochbrillante Leute, die sind sehr schlau in der Regel. Mhm. Mhm. Und jetzt, wenn du mal, ne, du bist ja auch in vielen Gesprächen so unterwegs.
Ja, na klar.
Das sind oft die haben auch Fachwissen, die sind smart und die blockieren entweder durch ein Lächeln oder durch eine PowerPoint oder durch das verzögert sich oder durch, ne, es gibt, also die haben Mechanismen, womit sie einfach Fortschritt in jeglicher Form im Keim ersticken können. Und das machen die, weil die bewahren wollen, was ist. Auch wenn es inhaltlich keinen Sinn ergibt, aber die haben so viel Angst vor der Welt und vor der neuen Welt, dass die nicht zulassen können, dass es das gibt. Und deswegen habe ich gesagt, diese Menschen nenne ich Stillstandselite.
Das ist schön, wenn ich das jetzt mal versuche, gedanklich auf den Staat zu übertragen, haben wir ja auch eine Form von Stillstandselite. Und ich möchte da keinem zu nahe treten, aber ich bin ja auch gefühlt in sehr, sehr, sehr vielen Organisationen unterwegs. Und es sticht vor allem meistens immer eine gewisse Klientel heraus. zwischen 55 und 65 Jahre, ja, meistens weiß und männlich.
Eindruck. Ja, ja, ist mein Eindruck.
Kurzhaarfrisur, Brille, altes Sakko, Jeanshose und erstmal per se freundlich, aber wegweisend ablehnend.
Ja.
Und ich weiß nicht, wie es dir geht, aber diese Charaktere habe ich jetzt schon häufiger getroffen.
Ja, und oft einen Hintergrund in EDV.
Ja,
auch sind schon. Auch Menschen, die sagen auch noch EDV.
Ja, ja. Ja, also
das ist ein echter Stereotyp. Ja.
Ja, das Amt für EDV und
Information. Das Amt für EDV.
Ja, schön. Das schön. Ist
genau mein Eindruck. Und jetzt ist die Frage, wie viel wollen wir diesen Leuten noch zuhören? Und wenn diese Leute in Führungspositionen sind, wie lange dulden wir noch, dass das so ist? Also wir können den Karren ganz kaputt machen, dann haben wir kriegsähnliche Zustände, wenn du mich fragst, weil ich glaube, dass wenn das alles zusammenbricht, ne, dann laufen die Guten weg. Die, die nicht weglaufen können, bleiben da. Die, die es nicht checken, bleiben da. Und die, die sagen, okay, wir machen es noch und na, haben dann doch noch Bock, bleiben auch da, wird viel zu wenig sein. So, was haben wir dann? Dann haben wir die Leute, die es bewahren wollen. Wir haben keinen Wohlstand mehr, wie wir es jetzt gerade haben. Und was dann? So, was dann sind wir ein Drittland.
So, was machen wir denn da? Ich bin ganz bei dir.
Wenn das passiert, was machen wir mit Europa? So, weil, also, ne, ich sehe Deutschland immer noch als sehr tragende Kraft für Europa.
Ich auch.
Dann hast du irgendwann vielleicht so einen Menschen aus einem anderen Land, der sagt, hey, Europa, ich kauf euch. So, wenn nicht, dann können wir es auch militärisch lösen, aber also, ich kauf euch. So, ja. Aus Gründen.
Ja. Ja.
Ich will da nicht, also ich will das nicht haben. So, das,
nee, ich auch nicht.
Ich hätte gerne eine andere Welt. Und da können wir uns entscheiden, entweder wir hören diesen Menschen der Stillstandselite länger zu und lassen die machen, oder wir sagen, hey, danke, du hast jetzt fertig.
Du hast Sendepause. Das bringt mich zu einem ganz schönen Beispiel. Ja. Ich bin am Anfang dieser Woche im Saarland gewesen, in Saarbrücken, beim Saarländischen Rundfunk. Und auf der Zugfahrt dahin ist mir eine Truppe von genau diesen Charakteren begegnet, die wahrscheinlich in ihrer Freizeit Hamburg besucht haben. Das haben sie mir auch so erzählt. Und die haben schon so 2, 3, 4 weitere hinter den Durst getrunken. Und ich saß leider in einem sehr überfüllten ICE und musste mir das alles anhören. Und mein Platz war leider auch genau zwischen dieser Gruppe.
Oh Gott.
Als ich dann berichtet habe, was ich so mache, vor allem auch so beim Thema KI, waren sie schon komplett kognitiv überfordert. Und als ich dann angefangen habe, mein Notebook rauszuhören, haben sie gesagt, ja, was machst du denn jetzt hier?
Ich, so, ja, genau.
Ich arbeite
ja. Ja,
jetzt.
Genau. Ja.
Und die Aussage war, ja, wir haben früher aber noch mit unseren Händen gearbeitet.
Oh,
ich so, ja, aber die Zeiten sind vorbei.
Und Steinzeit ist schon länger vorbei, ja.
Und ich saß 3,5 Stunden in diesem Zug und musste mir wirklich Phrasen über Quatsch, über Nonsens anhören von genau diesen Charakteren, wo ich sage, am liebsten würde ich euch jetzt ins Gesicht sagen, dass ihr einen Großteil der Mitschuld trägt, wo wir jetzt hier gerade stehen.
Exakt.
Mit eurem Verhalten.
Mit diesem arroganten Verhalten.
Absolut.
Und völliger, also umgeben von vollständiger Inkompetenz. Das wäre ja geil, wenn die was könnten.
Absolut. Und die, jetzt vielleicht auch nochmal dann zum Beispiel, dann haben die Kollegen auf mich eingeredet. Ich bin ja sehr rhetorisch bewandert, habe auch mal viel abtropfen lassen und hab immer, ich sag dazu mal, ich hab eine diplomatische Konfrontation gewählt. So. Also habe sie quasi immer ins Auslaufen lassen. So, zum Beispiel bei Fragen, da haben sie mich gefragt, ja, weißt du denn, was ein Eidam ist? Ich so, nee, ich weiß nicht, was ein Eidam ist. So, aber habe ich aber auch gesagt, ich muss das heutzutage auch gar nicht mehr wissen, weil ich kann es nachgucken. Ein Eidam ist ja ein Begriff für den Schwiegersohn, wusste ich nicht. Okay, wurde ich dann aber. Das war die Art und Weise der Kommunikation. Quasi nur auf fachliches Hintergrundwissen, was überhaupt keinen Sinn in der heutigen Welt mehr
ergibt. Keine Relevanz hat.
Null. Das hat null Relevanz.
Ja, Glückwunsch.
Und dann habe ich auch irgendwann gesagt, ich so, ja, und die haben sich ein Bier nach dem anderen reingeschüttet und ich habe gesagt, ja, ich trinke nicht oder ich trinke sehr selten. Ja, was? Wie kann das denn angehen?
Wie kannst, kannst du denn nicht trinken?
Du bist ja kein richtiger Mann. Du bist, und dann habe ich auch gesagt, ich weiß ja nicht, was jetzt schlimmer ist an der Stelle, dass ich hier meinen Eiweißshake trinke oder ihr euer Weizenbier. Ich würde mal sagen, eher zweiteres.
Ja, so. Also ich glaube, es war in einem Interview, das hat hohe Wellen geschlagen. Da habe ich gesagt, ich lasse mich auch gerne von Idioten auslachen.
Ja, ich auch.
Weil, mach doch. Also, die lachen ja sowieso. Das ist, können die doch. So. Das Schöne ist, wir sind ja im selben Boot. Ich lache ja über die auch. Das ist ja, also, ne, wir sind ja gleich, ne? So.
Ja. 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 Aber das ist so, das hat mir wieder gezeigt, Dad, und das passt, das war auch diese Stillstandselite. Da waren welche in der Verwaltung, da waren welche in irgendwelchen großen Behörden, da waren auch Handwerker dazwischen, alles in Ordnung. Aber man möchte ja nicht immer alle über einen Kamm scheren, aber man hat schon das Gefühl, Leute, ihr seid nicht Teil der Lösung, sondern Teil des Problems.
Ja,
ne? Ihr seid. Und ich glaube, irgendjemand hat letztens zu mir gesagt, die höchste Form, die man als Mensch haben kann, ist die Selbstreflexion, und die war nicht vorhanden.
Das ist die höchste Form?
Ja. Also die höchste Form der eigenen Führung ist die Selbstreflexion. Das meine ich damit. Wow. Also, dass man sich selbst überhaupt reflektieren kann. Dass man sagen kann, das habe ich jetzt nicht gut gemacht, das habe ich falsch gemacht. Und du wirst, guck dich doch mal drum, du kannst das, ich kann das auch. Aber wie viele Menschen um dich herum können das nicht?
Wir machen das so häufig, dass wir einen eigenen Begriff dafür haben, nämlich das Imposter-Syndrom.
So, genau. So. Ja, so. Jetzt sind wir ein bisschen abgeschwiffen, wir sind auch schon fast drüber, aber es hat mir trotzdem sehr viel Spaß gemacht. Macht heute. Das greifen wir einfach nochmal auf in den nächsten Folgen. Aber ein Kern haben wir gerade beleuchtet, weil ein Kern war eben auch, dass genau im Staatswesen diese Art von Charakteren und Personal magisch angezogen werden in den vorhandenen Strukturen von Tarifverträgen, von Bezahlung, von rechtlichen Laufbahnverordnungen und die eben diese Durchlässigkeit für. Und ich sag's dir ehrlich, ich kriege jeden Tag Bewerbungen aus der Verwaltung, die sagen, ich habe keinen Bock mehr
auf die. Ja, ich auch.
Null.
Ja, ich auch. Also ich krieg das hier auch und krieg auch die Frage, hast du den Eindruck, dass das irgendwann noch mal besser werden kann? Und ich sage ja, mein Eindruck schwindet. Ich habe noch, weil ich kriege ja auch die anderen. Ich habe ja auch erzählt. Ja, klar. Dass ob das Bürgermeister sind oder ob das Leute aus der Verwaltung sind, die dann anrufen und sagen, denn wir würden so gerne, wir haben da einen Podcast gehört, wir würden so gerne, aber wir können nicht, wir dürfen nicht. Wir werden von oben gebremst, wir brennen aus. So dass, also du merkst richtig, dass diese Mauer der Stillstandselite, dass die zwar nicht bröckelt, aber dass die bewirkt, dass das Ganze irgendwann zusammenbricht, weil die Leute ausgebrannt sind, die haben keinen Bock mehr auf den Scheiß.
Ja.
Und das wird nochmal eine spannende Frage, weil mit Geld wirst du sie nicht locken. Also ob du dann nochmal ein paar hundert Milliarden als Sondervermögen irgendwie ausgliederst, damit die dann noch mehr verdienen, vergiss es. Also die Sinnfrage wird sich nicht mehr stellen. Und meine Prognose ist, dass du in 5 bis 10 Jahren im Staatshaushalt kaum noch Leute sitzen haben wirst.
Das sehe ich auch so. Ja. Schließen wir die Klammer Richtung Politik. Schätzt doch mal, wie viel Unternehmer jetzt bei den neuen Bundestagsabgeordneten mit dabei sind.
3%.
Ja, kommt ungefähr hin. Ne?
Ich glaube, es sind 3%. Das ist nein, es wirklich sind 3%. Es ist unerträglich. Ich weiß es, dass es 3%. Es ist unerträglich. Sehr gut. Ja. Es ist so unerträglich. Es ist auch nachvollziehbar. Warum solltest du als Unternehmer in die Politik gehen? Da musst du schon sehr einen hohen Altruismus mitbringen. Ja. Weil du bist A, immer für alles verantwortlich. Du wirst für alles verantwortlich gemacht. Du kriegst verhältnismäßig wenig Geld. Und du musst geisteskrank viel arbeiten. Das kann man einfacher bekommen, aber trotzdem, wir brauchen da mehr Kompetenz, wir brauchen da mehr Unternehmerkompetenz da drinnen.
Ob da das würde jetzt ich mir bedeutet, mal eine Quote wünschen, oder?
Das wäre mal geil. Ob das jetzt bedeutet, dass wir irgendjemanden brauchen, der mal Milliardär ist und dann irgendein Ministerium leiten sollte für 14 Tage, weiß ich nicht, aber...
weiß ich auch nicht, ja. Aber ich fand letztens ganz gut, ich weiß gar nicht, wer es gesagt hat, Monika Gruber oder so, ich weiß, die eure bayerische Kabarettistin, ich hätte einen ganz guten Spruch gesagt hat, ist ja schön und gut, dass wir uns echauffieren über den Trump und den Herrn Musk, aber wir müssen doch erstmal unsere eigenen Probleme lösen.
Das ist auch das, was ich aus anderen Ländern gespiegelt bekomme, ob das Regierungen oder Diplomaten sind. oder auch Unternehmer sind, die sagen, ganz ehrlich, Deutschland hat seinen Ruf verspielt.
Ja.
Ne, auch durch die letzte Person, die da im Außenministerium war, die hat das jetzt nicht unbedingt befeuert, dass die Beziehungen gut werden. Und die sagen, wir verstehen, dass Deutschland eine sehr hohe Macht hatte, aber ihr müsst verstehen, dass die heute A, vorbei ist und B, ihr belächelt werdet. Und ich habe gesagt, ja, tut mir leid, sorry, dass du den Eindruck von uns hast. Ich finde das auch nicht richtig. Von uns geht das auch nicht aus. So, dass du hast von den Bürgern nicht so den Eindruck, dass die so wahnsinnig überheblich sind und den anderen Ländern sagen sollen, wie sie wollen, wie die zu leben haben, sondern das gibt's halt von einzelnen Politikern, leider in der falschen Situation oder Position in der Stelle, aber das sind halt einzelne Menschen, die das raushauen und nicht, das ist nicht Deutschland.
Ja.
Auch wenn die Deutschland repräsentieren, und das ist schon ein wichtiger Punkt. Genauso übrigens ist es mit Amerika. Wie viele Amerikaner kenne ich, die sagen, hey, das, was da passiert, dass Freundschaften gebrochen werden, das sind nicht wir, das ist nicht Amerika, das ist eine einzelne Person oder das sind einzelne Personen, die das vorantreiben, aber das ist nicht das Land.
Ja.
Sondern das ist schon nochmal wichtig, auch bei uns zu betrachten. Ne?
Ja, spiegelt ja eigentlich auch den Wählerwillen wider. Aber wenn man ihn ignoriert, muss man sich nicht wundern, wenn man irgendwann blau aufwacht.
Ja, ist auch. Da können wir auch mal eine Folge zu Demokratieverständnis, weil meins ist irgendwie gebrochen worden. Ich hatte vor kurzem noch ein anderes Verständnis darüber.
Aber ich gut. auch. Aber wir haben ein Verständnis dafür, dass ihr uns hoffentlich nett zugehört habt, ein bisschen was mitgenommen habt und wir wünschen euch noch einen fantastischen Tag oder Abend, wo auch immer ihr seid und bis zum nächsten.
Bis dann.